Da muss noch was kommen. Fertig.
Ja, da kommt auf jeden Fall.
Frag jetzt nicht noch dreimal nach. Das, meine Antwort wird nicht besser.
Also jetzt gehen mir tatsächlich auch die Nachfragen aus.
Mesdames et Messieurs. Werte Damen, Herren, Misch- und Nichtgeschlechter. Willkommen zur Dachbodenrevue. Und jetzt Vorhang auf für Mitch und Maurice.
Ich bin etwas erschöpft. Ich würde mich gerne auf diesen Dachboden einfach hinlegen. Aber dann würde man mich nicht mehr sehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Dachbodenrevue. Und man würde mich auch nicht mehr hören, weil ich dann nicht mehr am Mikrofon wäre.
Hallo? Ich bin auch da.
Ja, ich habe doch Hallo gesagt zu dir.
Ach so, du hast zu mir Hallo
gesagt. Ja, und natürlich zu allen, die gerade zuhören oder die uns zuschauen. Wir sind sehr froh, dass ihr dabei seid an diesem Montag.
Ich würde sagen, wir machen das nochmal richtig.
Okay, dann zeig mir doch mal, wie man das richtig macht.
Herzlich willkommen zur Dachbodenrevue. Ich bin Mitch und das ist Maurice.
Herzlich willkommen zur Dachbodenrevue. Ich bin Mitch und das ist Maurice.
Ja, Witzbold. Also, ja, da sind wir mal wieder auf unserem Dachboden und ja, jetzt schon seit ein paar Wochen.
Seit genau zwölf Wochen. Ist 12 irgendein besonderes Jubiläum?
Nein. Nee, mach mal erst wieder bei 20. Jubiläum ist erst wieder bei 20. Folge.
Wobei, bei 18 dürften wir Alkohol trinken.
Ja.
Aber hast du, glaube ich, schon in der zweiten oder dritten Folge gemacht?
Ja, gut.
Du merkst schon, ich bin gut drauf heute. Merkst du nicht? Ich bin geladen.
Geladen, okay. Ich auch.
Okay.
Was soll ich sagen? Naja. Ja, was haben wir denn heute?
Oh, wir haben so viel vor. Also wir haben einen ganz, ganz großen Klotz vor. Wir werden gleich mit Horst und Manu sprechen. Horst und Manu sind zwei queere Väter, ist ein Paar, die bereits Kinder haben und kurz davor sind, dass ihre Familie noch ein wenig größer wird. Also eine Regenbogenfamilie.
Genau, das ist die Familie, die ich letzte Woche schon angekündigt habe, die als Gast diese Woche, uns besuchen hier auf dem Dachboden. Und ja,
Hast du aufgeräumt? Hast du gesaugt? Hast du Staub gewischt?
Ja, ich glaube, das passt.
Okay, gut, das passt super. Sehr gut.
Und ich bin sehr gespannt, was sie zu erzählen haben, weil da steht noch bei den beiden steht nächste Woche einiges an. Aber das hören wir dann später.
Das werden sie uns dann gleich erzählen. Das ist wirklich so wie früher. Ich meine, das ist ja auch die Dachbodenrevue. Die Dachbodenrevue ist ja ein Ort, wo man gemeinsam abhängt, wo wir über Sachen aus dem Leben sprechen, die uns bewegen, die euch bewegen, die ihr zuhört und zuschaut, wo man auch einfach mal Freunde einlädt und dann gemeinsam hier abhängt. Das machen wir ja immer montags.
Genau, und da kommen wir auch zu dem nächsten Thema, was wir noch haben. Reality-TV.
Ja, wir haben hier nämlich einen Fernseher. Man sieht ihn nur nicht, aber es gibt auf diesem Dachboden einen Fernseher, auf dem wir, wo wir immer dann vorlegen und dann Fernsehen gucken und leidenschaftlich gerne Reality-TV gucken. Und das ist ja im Moment, muss man sagen, das ist ja quasi wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen.
Ja, da ist viel los, vieles Neues ist gestartet und da werden wir auch kurz drüber reden.
Ja, oder vielleicht auch lang.
So, und womit fangen wir an? Wie jede Woche?
Ja, ganz ehrlich, also ich kann mich daran erinnern, wenn ich mich früher mit Freunden getroffen habe, hatte immer jemand was dabei. Was zu trinken, was zu essen. Wo ist denn bitteschön mein Essen? Wo ist denn der Snack der Woche?
Süßes oder salziges oder saures, der Snack der Woche.
Da hast du dich, glaube ich, letzte Woche haben wir da kurz drüber gesprochen, dass wir im Moment nur irgendwie gefühlt Schokolade essen die ganze Zeit.
Obwohl ja die Stimme gerade was anderes gesagt hat. Die sagt ja immer was Süßes, was Salziges oder auch was Saures.
Ja, und ich kann mich dran erinnern, dass ich in der Bonusfolge, also nicht offiziellen ersten Folge, aber wir hatten eine Bonusfolge, dass ich da
Folge
gesagt habe. Eine Folge 0. Da habe ich gesagt, der Snack kann auch mal flüssig sein.
Gibt's was Flüssiges zu. Was ist das denn?
Und hier habe ich zwei kleine Sticks für dich.
Oh, ist einer für dich auch?
Nö, nicht unbedingt. Also du kannst die ruhig, ruhig rein.
Okay, jetzt wird's ja spannend. Also das ist ja ein Novum in der Dachbohnen-Revue. Das hatten wir wirklich noch nicht. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich daran, früher hatte man doch immer diese Wassereissticks, die auch so in Plastik waren.
Ja, die hat man heute noch.
Also okay, gut, ich esse nicht mehr. So, aber die hat man ja ganz oft einfach flüssig genommen und dann einfach so aufgerissen und so ausgelutscht.
Das hast nur du gemacht.
Also optisch ist es genau das Gleiche, nur etwas kleiner tatsächlich. Es steht was drauf, es steht Jelly Straws drauf.
Und die gibt es tatsächlich auch in Deutschland zu kaufen. Also es ist mal nichts Außergewöhnliches.
Fang jetzt einfach mal an.
Pass auf, dass es nicht zu flüssig ist. Ich weiß nicht, was für eine...
Das, wenn man es auf, ja, aufmacht, glibbert es gleich raus. Also wirklich, wenn man es aufmacht, glibbert es raus. Noch ist es nicht auf meine Hose geglibbert. Ich saug mal dran, ne?
Ja. Feel free. Hast du den jetzt schon ganz eingesaugt?
Das wollte ich gar nicht ganz.
Ja, das ist weg. Also der erste ist schon mal weg.
Es ist lecker. Wie Wackelpudding. Etwas, ich würde jetzt mal sagen, etwas im Geschmack ein bisschen, könnte ein bisschen intensiver sein. Willst du auch mal?
Nee.
Auch mal saugen?
Nein.
Ich saug noch am zweiten.
Ich möchte nicht.
Ist das nicht was für dich? Du stehst ja eigentlich auch so auf Gummitiere.
Gummitiere? Zum Baden im Sommer.
Nein, Gummibären und sowas. Das meine ich.
So.
Wie öffnet man das denn richtig?
Ich glaube, du machst das schon richtig, aber auf der Seite ist open.
Oh, verdammt.
Jetzt zu spät, ne?
Jetzt ist es zu spät. Naja, ich würde es mal ranken. Ich find's gut. 7/10. Gefällt mir. Wo hast denn das her?
Das sage ich dir nicht. Gibt's aber anscheinend auch in diversen deutschen Supermärkten.
Finde ich, ist mal was anderes. Finde ich sehr, sehr gut. Bin ich bereit für diese Folge.
Sag nochmal, wie es heißt.
Jelly Straw. Also eigentlich auf Deutsch übersetzt der Glibber...
Strohhalm.
Genau. Fiel mir das Wort nicht ein. Glibberstrohhalm. Ich benutze sehr, sehr... Benutzt du gerne Strohhalme eigentlich?
Nee.
Ich benutze so ungern Strohhalme.
Nicht mehr. Früher ja, heute nicht mehr. Seit sie aus Papier sind, sowieso nicht mehr. Was ja auch richtig ist, dass sie aus Papier sind, aber...
Wobei, sie sind nicht immer aus Papier. Ich finde die metallischen besser.
Nee, das mag ich gar nicht. Nee.
Was?
Nö. Wenn dann Plastik, aber gut, dass es sie nicht mehr gibt. Also ich kann auch ganz gut, also ohne trinken.
Wieso sagst du mir eigentlich nicht, dass hier eine Schere liegt? Und ich bin die ganze Zeit am Öffnen
der Jelly. Ja, stimmt, dafür haben wir die ja da hingelegt.
Ja, ich bin die ganze Zeit am Öffnen hier mit
den einen noch weg, dann haben wir das hinter uns.
Wir haben ja immer so ein Problem mit Hörerinnen und Hörern, die mit Essgeräuschen nicht klarkommen.
Ja, deswegen sage ich ja schon, saug's weg und fertig.
Okay.
Ich habe ja noch was.
Was?
Ja, das ist noch so ein kleines Zusatzding. Das ist aber wirklich ganz flüssig.
Was ist das denn?
Frag mich nicht. Das weiß ich wirklich nicht, was es ist.
Das ist ja so ein Gesicht. Also, das ist eine Art kleine Ampulle.
Aber es ist auch vegan.
In Form von was? Was ist denn das für ein fieses Gesicht?
Das ist ein verrückter Professor.
Der sieht ein bisschen aus wie Mr. Burns.
Das ist ein verrückter Professor.
Ein verrückter Professor?
Deswegen ist die Schere, die ist...
Ist das ihr Karnevals-Candy-Zubehörladen? Oh, heute werde ich hier richtig verwöhnt.
Pass auf, sonst geht's auf die Hose.
Ups. So, jetzt bin ich gespannt. Oh, lecker.
Prost.
Prost. Das schmeckt nach Cheesecake.
Okay.
Was ist denn das für eine Geschmacksrichtung?
Keine Ahnung. Also habe ich so erworben.
Möchtest du mal probieren?
Nein.
Möchtest du mal dann riechen?
Ja. Ja, okay, lass dich schmecken. Was haben wir denn? Haben wir noch was zu berichtigen von letzter Woche? Du meinst den Moderator vom Kinderclub?
Also, das waren ja keine Moderatoren. Wir haben in der letzten Woche, da hattest du ein 90er-Jahre-Quiz mit mir gemacht, was sehr witzig war und sehr gut ankam bei vielen von euch. Ihr fandet das sehr lustig. Ich auch. Und da kamen wir irgendwie wie das so ist, man kommt von einem zum anderen. Und da haben wir über den Disney-Club, den deutschen Disney-Club gesprochen. Und dass ja die Leute, die dort waren früher, bis heute alle sehr bekannt sind. Und mir fiel der eine Name nicht ein. Das eine war Antje Pieper, die ja fürs ZDF Auslandsjournal und so eine Geschichten gemacht hat, in Italien Korrespondentin war. Das andere war der André.
Der André, den wissen wir aber immer noch nicht, wer es ist, oder?
Aber der hat ganz lange im WDR die Lokalzeit moderiert. Okay. Nee, Quatsch, hier und heute, die Reportagen und sowas.
Und wer war der Dritte?
Das hast du mir gesteckt.
Ja, manchmal fallen mir diese Sachen, über die wir reden, wo wir uns auch nicht sicher sind, wie die Leute heißen und sowas. Es fällt mir einfach immer so random irgendwann ein. Und so war es dann auch mit Ralf Bauer.
Ralf Bauer, stimmt. Ralf Bauer war es, richtig.
Der Schauspieler, der vorher im Disney-Club war.
Ich würde mal fast sagen, dass der fast am erfolgreichsten von all denen war, die im Disney-Club dabei waren.
Ich weiß nicht, was der heute macht.
Schauspielern, oder?
Ach so, okay.
Ja. Aber ich glaube, so diese große Ralf-Bauer-Zeit ist vorbei. Also er hatte mal in Anführungsstrichen mal mehr Aufträge. Aber ich finde, Ralf Bauer, das ist, es gibt so immer die gleichen typischen deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler in so typischen Filmen. Du hast zum Beispiel gestern, als ich nach Hause kam, lief auf irgendeinem Pay-TV-Sender bei uns, lief Hotel, wie hieß das Paradieshotel?
Traumhotel.
Traumhotel.
Das ist eine Adaption oder eine, wie sagt man?
Spin-off.
Vom Traumschiff, ja.
Und es sind absolut die gleichen Schauspieler. Und Schauspielerin.
Also die gleiche Art, sagt man Film oder Serie? Serie.
Ja, ne? Also optisch, also du siehst sofort, das ist gemacht von den Leuten, die Traumschiff machen.
Ja, aber ist es ein Film oder ist Traumschiff eine Serie?
Ja, das ist zwar eine Serie, aber die kommt nur zweimal im Jahr. Im das ist immer Filmlänge. Also ich weiß nicht.
Ja, also auf jeden Fall von den Machern
Filmreihe.
Von Traumschiff.
Eine Filmreihe.
Filmreihe, ja. Wegen meiner auch das. Eine also Filmreihe. Normalerweise gucke ich es nicht, aber irgendwie bin ich drauf hängen geblieben.
Es spielte in Brasilien. Witzigerweise, in Brasilien sprechen alle Deutsch in diesem Film.
Ja, das stimmt.
Das ist immer so skurril, auch beim Traumschiff. Die fahren im Traumschiff nach New York und alle sprechen Deutsch in New York. Wie kann das denn sein? Und es hat mitgespielt Patrick Nuo und Fernanda Brandão.
Ja, wer sie noch kennt.
Das ist richtig so ein Gruß von gestern, ne?
Das ist so ein, das waren 2000er Stars, ne? Die
Patrick und Fernanda Nuo. Brandão, weißt du, wo Fernanda Brandão heute lebt?
In Brasilien?
Ha! Reingefallen. Fernanda Brandão lebt nämlich mit ihrem Mann und ihren Kindern, ich bin mir nicht sicher, entweder in Schweden oder in Norwegen, auf jeden Fall oben in Skandinavien, wo viel Schnee liegt. Das passt ja ehrlich gesagt gar nicht zusammen, denkt man erstmal, ne?
Naja, ich habe das jetzt nur gesagt, weil das auf den Film bezogen war. Also, die hätte jetzt auch können hier in Paderborn leben oder so. Und das
ach so, du hast es gar nicht ernst gemeint.
Naja, ich dachte, weil sie diesen Film in ach Rio so gedreht haben, oder wo war's? Rio, ne?
Auch, ja, ja.
Ja. Und deswegen wird das, keine Ahnung, wird das zusammenhängen, dass sie jetzt in Rio lebt. Naja.
Tut es nicht, sie lebt im Norden, wo es kalt ist, auf jeden Fall.
Ist mir wurscht.
Ja, mir ehrlich gesagt auch, aber es fiel mir nur ein, als ich gestern Fernanda Brandão gesehen habe. Wessen Schauspielleistung stellst du besser ein, die von Fernanda Brandão oder Patrick Nuo?
Also was man gestern gesehen hat, das nimmt sich nicht viel. Ich fand beide... sollten noch eher bei der Musik bleiben.
Ja, genau, finde ich auch.
Das war, ja.
Aber mir macht das immer Mut. Wenn ich solche Leute sehe, dann denke ich mir immer so, ach, das könntest du auch, Maurice. Das könntest du auch.
Nein. Auch das kannst du nicht.
Wie bitte?
Ja, du bist kein Schauspieler. Fertig.
Aber Fernanda Brandão und Patrick Nuo auch nicht.
Ja. Ja, die versuchen es und sind gescheitert, sagen wir
es
mal
gibt,
so.
Es gibt so viele Musikerinnen und Musiker, die irgendwie von 0 auf 100 auf einmal schauspielen können. Denk mal an Lady Gaga, die plötzlich die Wahnsinns-Schauspielerin ist, wo man sich so denkt, wo kommt das denn her? Ja,
wo kommt das denn her? Wahrscheinlich verzeiht man ihr auch jeden Fehler, ne?
Aber Lady Gaga ist schon eine mega gute Schauspielerin.
Ja, ich habe den Film hier, Born, wie ist Stars Born?
Stars Born,
hieß
ja.
Hieß der so, ja? Mhm. Den habe ich nie gesehen.
Was?
Nein.
Schämst du dich nicht ein bisschen?
Nö.
Auch da das hast du wirklich nicht was verpasst. Aber du hast die Gelegenheit demnächst, Lady Gaga in einer neuen Rolle zu sehen, nämlich als Harlequin, als die Frau an Jokers Seite. Ist der Trailer die Tage rausgekommen.
Stimmt. Ja?
Ja, ja, sehr, sehr macht gut. Auf jeden Fall sehr viel Lust, macht sehr viel Spaß
ich
drauf.
Ich habe nur Bilder vom Making-of gesehen, deswegen. Mhm.
Aber danke für den Snack. Ich fühle mich auf jeden Fall, du merkst, ich bin richtig energiegeladen, ich bin aufgeladen, ich bin bereit. Und wir werden gleich noch mit Horst und Manu sprechen. Aber bevor wir mit Horst und Manu sprechen, kleines Teasing hier, sprechen wir über unsere Fernsehabende der letzten Tage. Und unsere Augen sind ein bisschen eckig. Wir haben sehr, sehr viel, sehr, sehr lange zugeschaut, wie andere wieder das Leben am Traumstrand leben. Strand leben. Das wollte ich sagen, am Traumstrand leben.
Primetime Baby.
Ja, fangen wir mit dem Traumstrand an oder mit der Villa in Südafrika? Also die wirklichen Reality-Fans wissen auch direkt, welche Formate wir meinen.
Prominent getrennt und Kampf der Reality-Stars. Welches ist denn dein Lieberes?
Also mehr Feuer hatte tatsächlich Prominent getrennt. Fand ich.
Oh ja.
Da
das
fand
stimmt.
Ich die. Da gibt es bei beiden die ersten Folgen. Nee, bei Prominent getrennt nur eine Folge. Bei Kampf der Reality Stars sind es.
Es war eine XXL-Folge.
Eine Doppelfolge.
Ja, es war so eine XXL-Folge tatsächlich.
Ja, ich glaube, da kommen immer zwei.
Weiß ich nicht. Ich hatte nur gelesen, dass tatsächlich auch im Fernsehen diese zwei Folgen hintereinander als eine liefen, aber ist ja wurscht. Es war auf jeden Fall, sehr, 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 sehr lang. Aber es war auch gut. Prominent getrennt, wer das Konzept nicht kennt, ehemalige Paare kommen wieder zusammen, um gemeinsam in einer Villa als Team erfolgreich durch Spiele zu gehen und Geld zu erspielen. Es ist natürlich vorprogrammiert, dass früheres Leiden aufgearbeitet wird, frühere Diskussionen und Streitereien wieder zurückkehren.
Im Prinzip ist es die gleiche Show wie
Jetzt bin ich gespannt.
Das Sommerhaus der Stars?
Nee, danach.
Nur mit getrennten Paaren.
Genau, aber danach halt.
Naja, das ist quasi,
du gehst
wenn
erst,
sie sich im Sommerhaus trennen, ja. sind sie bei safe bei prominent getrennt.
Genau, du gehst erst ins Sommerhaus rein, um dich dann zu trennen und dann bist du bei prominent getrennt.
Dann hast du bei prominent getrennt nochmal die Chance, Geld
Richtig.
Zu gewinnen.
Aber dieses Jahr ist ja etwas anders, haben wir festgestellt. Denn zum ersten Mal sind Paare dabei, wo man wirklich merkt, die sind ernsthaft getrennt. Weil das ist ja was, was man in den letzten Jahren immer so ein bisschen als Vorwurf gehört hat. Sind die denn jetzt wirklich getrennt?
Also das meinte ich eben mit mehr Feuer. Also man merkt schon, dass da einige der Paare, die schon drin sind, es sind noch nicht alle da, aber die schon drin sind, da sind schon einige dabei, die sich richtig, genau gesagt, bis auf ein Paar, gehen sich alle so richtig an die Gurgel die ganze Zeit.
Furchtbar.
Und interessant ist auch, dass Sandra drin ist mit ihrem Ex-Freund und mit einer Ex-Affäre.
Also Sandra, altgedientes Reality-Personal, muss man jetzt an der Stelle mal sagen.
Ja, ich weiß ihren Nachnamen auch gar nicht.
Ich kann ihn auch nicht aussprechen, der ist ein bisschen kompliziert.
Ich glaube, selbst wer sie nicht kennt, dem hilft auch der Nachname nicht.
Also, wir wollen auch gar nicht so sehr auf die Handlung eingehen, aber das ist schon mal sehr spannend, weil beide quasi drin sind, Ex-Partner, Ex-Affäre. Aber ich finde halt, die Dynamik ist sehr viel spannender. Ich finde es sogar so krass, dass es mir fast eine Spur zu viel war in den ersten
Minuten. Ja, man
Minuten.
Hat das Gefühl, die feuern alles schon raus, was sie haben. Ja. Was soll da noch kommen? Interessant auch diesmal ein lesbisches Ex-Pärchen
ja,
dabei.
Kurz. Zu Gina und ihrer Ex-Freundin, ich habe den Namen von Ginas Ex-Freundin nicht, aber zu den beiden ganz, ganz kurz. Man weiß, also ich verstehe das immer nicht, die tun immer so in diesem Format, so nach dem Motto, oh, wie schlimm, jetzt kommt die da, so nach dem Motto, als ob ich das gar nicht wüsste, als ob ich damit gar nicht gerechnet hätte. Die wissen doch, was passiert. Die wissen doch, wer kommt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie nicht genau wissen, wer kommt. Die wissen nur, dass jemand kommt. Und wenn man.
Aber wer soll es denn sein?
Ja, eben. Wenn man nur drei Ex-Partner hat und oder Partnerinnen, da ist die Auswahl ja nicht so groß. Da kann es ja nur, ne?
Darum.
Jemand kommen, der vielleicht auch. Man kann ja die Leute einschätzen. Also, ob der die Ex Potenzial hat, in so eine Show zu gehen oder halt eben nicht.
Ja, ich glaube, also ich bin mir nicht mal sicher, ob die nicht wissen, welcher Ex kommt, weil das ist nämlich so bei Ex on the Beach, da weiß man nicht so richtig, welcher Ex könnte denn kommen, die aber bei prominent getrennt ist, das glaube ich, die wissen das schon vorher, wer dabei ist.
Ja, mag sein, aber lass uns die Illusion doch.
Ja, das ist ja auch okay, aber dieses Getue, so nach, das ist genauso wie wenn ich in den Dschungel gehe und dann sage, oh, Kamelhoden, ja. Oh, prominent getrennt, dein Ex-Partner ist hier. Obviously. Also das ist ja klar. Und darum fand ich dieses Getue da am Anfang, dieses, denke ich mir so, komm, das, ihr wisst es doch, was soll das denn?
Ich glaub, die
fand ich übrigens bei Virginia hier, Virginia?
Wie heißt sie?
Sie heißt nicht Virginia.
Kim Virginia.
Siehst du, wenn das Kim nicht vor dem Virginia steht, klingt's falsch. Kim Virginia, da war ja dieses Getue besonders groß, wo ich mir gedacht habe, also Leute.
Na gut, vielleicht hat sie sich Mike Heiter gewünscht, der aber leider nicht ihr oder für ihn zum Glück nicht der Ex-Freund ist.
Ja.
Gut, gucken wir mal, wie diese Sendung so weitergeht.
So
viel kann man noch gar nicht erzählen. Es gab schon ein Spiel.
Ich freue mich drauf.
Und
wo du der Meinung warst, dass du alles gewusst hast, war nämlich ein Spiel, wo man Redewendungen erraten bzw.
Das Spiel hätte man locker schaffen können.
Ja, wo hängt man tot drüber?
Im Gartenzaun.
Ja, nie gehört. Alles andere wusste ich, aber das wusste ich nicht. Tot über den Zaun hängen. Naja, das andere, was uns in dieser Woche sehr beschäftigt hat, ist Kampf der Reality Stars. Ist übrigens quotentechnisch nicht ganz so gut gestartet wie im letzten Jahr.
Also, sehr beschäftigt hat, ist aber auch ein bisschen übertrieben. Also von daher, wir lassen mal die Kirche im Dorf,
ja,
sage ich
sehr
ja.
Beschäftigen wird mich das gleich, wird gleich Horst und Manu mich, was die erzählen, weil das ist wirklich, das ist wichtig
deswegen,
auch.
Das ist schon wichtiger. Naja, prominent, wir waren jetzt
beim
Starstrand waren wir ja schon.
Mhm.
Ja, das liefert wieder das, was es verspricht.
Mhm.
Gar nicht so überraschend. Die Leute langweilen mich tatsächlich.
Was?
Es sind halt immer die gleichen Gesichter.
Finde ich gar nicht.
Ich meine, natürlich nimmt man da bekannte Reality-Stars, aber...
Das heißt ja auch Kampf der Reality-Stars.
Ja, trotzdem, das sind so...
Wer langweilt dich denn da?
Zum wievielten Male muss man Calvin Klein noch sehen, oder?
Wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht mehr, wer war das? Ach ja, hier, die angeblich 19-jährige frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin. Ich habe ihren Namen vergessen, die auch schon im Forsthaus Rampensau dabei war.
Elsa.
Oh, furchtbar. Elsa, die ja dann in ihrem österreichischen Slang fragt, die tatsächlich Calvin Kleinen. Und du, dir gehört dieses Unterwäschelabel, Calvin Klein, machst du das? Musste man schon, das war schon.
Ja, sehr, das ist schon.
Da also, weiß ich nicht, ob das echte Dummheit ist.
Ja, doch.
Ist das echte Dummheit das oder tut die nur so?
Das glaube ich schon.
Hilfe! Also ich finde nicht, ich fand es überhaupt nicht langweilig.
Nee, die haben nicht gesagt langweilig, aber also echt nicht langweilig in dem Sinne. Aber irgendwie muss da noch ein bisschen was kommen, ein bisschen was Neues auch.
Es ist ja jemand am Traumstrand, den du ja sogar kennst, so ein bisschen, über drei Ecken, der dir bei Instagram folgt zumindest.
Wen meinst du?
Ich meine Valencia.
Ach so, Valencia.
Valencia und dass Valencia du Valencias, Stör. Ja Valencia Stör, dass du Valencias Entertainment, also ich finde das also Valencia, ist super unterhaltsam.
Valencia habe ich erst gesehen, dass sie mir auf Instagram folgt, als ich geguckt habe, wer Valencia ist.
Ah okay.
Als Kandidatin.
Wow.
Ein bisschen peinlich. Aber ich kenne sie tatsächlich noch von Big Brother damals.
Und als Teilnehmerin.
Ja ja.
Ja, weil du es gesehen hast.
Ja, ich war nicht da. Das weiß ja auch jeder. Also, sie unterhält auf jeden Fall. Ich mag auch die Art. Es ist zwar überdreht, es wird mich auch irgendwann nerven. Also wenn ich da wohnen würde, an diesem Strand, ich wäre wirklich genervt irgendwann.
Man muss das ein bisschen umreißen. Valencia Stör ist eine Frau, die definitiv ihre Stempelkarte beim Schönheitschirurgen schon mehrmals voll hatte. Daraus auch kein Geheimnis macht. Ja. Es ist auch optisch, also es
da
ist
war
auch
die
10. Feuerwerk.
OP wahrscheinlich schon umsonst. Ne?
Wollte ich gerade sagen, also das ist ein Feuerwerk und Valencia Stör ist der Meinung, wenn sie sich abends abschminkt, dann soll man ihr ungeschminktes Gesicht nicht sehen und darum zieht sie sich eine Art Strumpfmaske über den Kopf.
Nicht nur ein bisschen, ne? Also das sieht schon gruselig aus auf jeden Fall.
Total. Kennst du noch in dem ersten Batman-Film, der Joker von Jack Nicholson gespielt, da ist ja Nicole Kidman. Das ist nicht Nicole Kidman, sondern die Ex-Frau von Mick Jagger. Wie heißt sie nochmal?
Michelle Pfeiffer.
Nee, die ist erst ab dem zweiten Teil da. Nicole Kidman spielt...
Ach so, du meinst nicht Catwoman.
Sondern ich meine die Frau vom Joker, die erste Frau vom Joker, die er dann so umoperieren lässt in dem Film. Ach so. Die rennt ja auch mit so einer Strumpfmaskenartigen...
Nee, eigentlich hat die eine Porzellanmaske an.
Stimmt.
Oh, dass ich dir das erzählen muss.
Aber wer ist das denn nochmal? Das ist die Ex-Frau von Mick Jagger.
Ja, kenne ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Also der, vielleicht vom Namen, aber keine Ahnung.
Verdammt, wie heißt der? Das ist was wir dann in der nächsten Folge nachliefern. Die Ex-Frau von Mick Jagger. Wirklich Supermodel und ach Gott.
Ja, das werden wir nachliefern.
Liefern wir nach. Auf jeden Fall irgendwie hat, das gibt mir so ein bisschen so Joker-Vibes auf jeden Fall.
Auf jeden Fall lassen wir es jetzt mal dabei. Wir gucken mal, was da noch so passiert.
Ich bin so schockiert, dass du es nicht erinnert. Allein wie Maurice Zwieback da reinkam mit der Riesenwelle, also für alle, die es nicht kennen, man muss es vielleicht erkennen, die Leute kommen an diesem Strand an, da ist so ein roter Teppich auf einem Steg und die müssen mit einem Boot anlegen und als Maurice Zwieback, ich kann seinen Nachnamen nicht aus, Zwieback nennt er sich ja selber manchmal,
ja.
Maurice Zwieback ankommt, der im Sommerhaus schon für viel Furore gesorgt hat, kam so eine riesige Welle, dass alles umschwappt und
also das Boot ist untergegangen.
War so witzig.
Ja, das war wirklich witzig, ja.
Und trotzdem hast du dich gelangweilt.
Oh, ich habe mich nicht gelangweilt, aber es ist vorhersehbar, was passiert, wer mit wem Streit bekommt, deswegen.
Aber der Dschungel ist auch vorhersehbar und wir lieben ihn.
Da muss noch was kommen, fertig.
Ja, da kommt auf jeden Fall.
Frag jetzt nicht noch dreimal nach, meine Antwort wird nicht besser.
Also jetzt gehen mir tatsächlich auch die Nachfragen aus zum Thema, das fandst du auch langweilig, weil mir jetzt nicht mehr so viel einfällt.
Siehste, deswegen wollte ich gerade sagen, lassen wir es dabei und gucken, was da noch so passiert.
Auf jeden Fall ist unser Terminkalender fernsehtechnisch damit schon mal gut gefüllt.
Ja, wenn da was passiert, kann man auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Ansonsten muss es jeder selber gucken.
Mhm. Kommen wir zu einem viel wichtigeren Thema. Wie steht es eigentlich bei dir beim Thema Kinder?
Wir haben noch ein Kind.
Ja, wir haben ein Hundekind. Das ist ein Unterschied, der hier auch immer rumläuft auf dem Dach.
Das ist wirklich ein Unterschied.
Wer sich diesen Podcast als Video anschaut bei Spotify und YouTube, der sieht den Pepe manchmal auch durch den Hintergrund laufen.
Ja, jetzt gerade leckt er sich.
Naja, aber da haben wir keine Kamera drauf.
Zum Glück nicht.
Ein bisschen Privatsphäre für den Hund.
Ist nicht jugendfrei. Auf jeden Fall, was war die Frage?
Ach, die Frage war zum Thema, wie sieht es bei dir eigentlich aus beim Thema Kinder?
Ja, weiß ich nicht, ich habe keine.
Mhm.
mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie mein eigenes Kind wäre.
Ja gut, das kann man wirklich nicht wissen. Ne?
Und
trotz schlauer TikTok-Filter, die manchmal anders.
Es gibt schon viele sehr anstrengende Kinder. Und das ist das, was ich am meisten sehe, anstrengende Kinder.
Die Arbeit dahinter. Ich glaube, jemand, der Kinder hat, sagt genau das Gegenteil. Der sagt nämlich, dass sich diese Arbeit immer sehr, sehr lohnt. Weil das Thema Kinderwunsch und Familie ist ja quasi das große Thema heute hier in der Dachbodenrevue.
Ja.
Also ich dachte früher schon, dass ich, dass das was für mich wäre. Und dann hat sich das in den Jahren aber irgendwie nicht nur nicht ergeben, sondern ich glaube, ich habe mich auch in eine Richtung entwickelt, dass ich mir gesagt habe, nee, ich wäre kein so guter Vater, glaube ich.
Doch, also das glaube ich, also ich glaube nicht. Ab wann ist man denn ein schlechter Vater? Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, also dann kann man auch ein guter Vater sein. Also.
Ja, ne, ja. Also da muss man ein bisschen differenzieren. Das ist, glaube ich.
Ich finde das sehr. Also du kannst nicht sagen, du wärst ein schlechter Vater. Das glaube ich nicht.
Also sagen wir mal so. Es steht und fällt halt am Ende immer alles natürlich mit, wenn die Situation da ist. Ist ja ganz oft so. Sachen, wenn sie dann da sind, dann agiert man anders, als man denkt. Man geht da mit der Verantwortung anders um. Das wäre bestimmt bei mir auch so. Aber aus meiner heutigen, jetzigen Warte. Und auch so wie unser Leben ist und mein Leben ist.
Ich wollte auch gerade sagen, viel wichtiger als sich Gedanken darüber zu machen, ob man ein guter Vater wäre oder ein schlechter, ist ja erstmal, ist die Situation so, dass man Vater werden kann oder werden will, ne? Also die Umstände müssen ja auch passen. Und ich glaube, wenn die Umstände passen, dann kann man auch ein guter Vater sein. Wenn man jetzt natürlich die Umstände nicht, wenn die nicht passen für ein Kind, und man muss, als Beispiel, ne, man muss so viel arbeiten, dass man überhaupt keine Zeit hat für ein Kind, dann ist man automatisch auch ein schlechterer Vater. Also, man kann seinen Pflichten nicht so nachkommen, ne, das macht einen jetzt nicht zum schlechten Menschen, aber man kann seinen Pflichten.
Nee, da muss man ja auch nochmal differenzieren. Also,
ja, also da gibt's ihr merkt, es gibt sehr viel Diskussionsthemen da, Diskussionspotenzial, aber, damit wir da ein bisschen abgeholt werden, weil wir ja auch gar nicht wissen, wie, ne, Adoption, Leihmutterschaft.
Im Falle von Regenbogenfamilien.
Im Falle von Regen, ja natürlich, da reden wir drüber. Haben wir das noch nicht gesagt?
Nee, okay. Das haben wir so vorausgesetzt.
Also wenn wir über Kinder reden, gehe ich davon aus, dass die meisten das
ja, aber wir müssen es nochmal sagen, wir reden über Regenbogenfamilien natürlich.
Alles andere ist auch ein bisschen einfacher. Ja. Und damit wir mal ein bisschen hören, was da möglich ist und was so, ja, ich habe echt viel zu wenig Ahnung davon.
Ich habe gar keine. Also das Einzige, was ich weiß, ist, das werden wir jetzt mal mit Thorsten und Manu besprechen, ob das so ist, dass man bei Adoption als schwules Paar sehr oft hinten ansteht. Also nicht präferiert wird, ob das noch so ist, ich weiß es nicht. Ich habe das mal gehört. Und ich glaube, es gab auch so ein Alter, 36. Wenn man älter ist, kommt man eh nicht mehr
und
in Frage.
Genau, das ist gefährliches Halbwissen.
Richtig.
Und deswegen haben wir genau die beiden richtigen. Und ich glaube, es hat auch schon an der Tür geklopft.
Hallo, wollt ihr reinkommen?
Zum Dachboden.
3, 2, 1. Du bist auf Sendung.
Das war natürlich jetzt ein bisschen cheesy, als du gerade Klopf, Klopf und so gesagt hast, weil Horst und Manu sind nicht direkt bei uns auf dem Dachboden zu Gast, sondern sie sind uns gerade zugeschaltet, sitzen quasi bei sich zu Hause. Das sieht auch nicht so ganz nach Dachboden bei euch aus. Wo genau sitzt ihr gerade, ihr zwei?
Wir hatten tatsächlich Dachboden versucht, aber unsere Tochter schläft ja und ihr Zimmer ist tatsächlich genau darunter, deswegen weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert hätte. Wir sitzen jetzt hier im Wohn-Ess-Bereich bei uns.
Und ein bisschen eng wird es bei uns im Dachboden.
Ja, es wäre sehr eng. Wir haben keinen ausgebauten Dachboden, wir haben einen Kriechboden.
Ja, hier ist auch nichts ausgebaut, also stehen wird hier schon schwierig, aber ja. Geht trotzdem. Der Ton ist hier sehr gut, deswegen.
Aber deshalb erstmal trotzdem, ne, auch wenn die Tochter gerade schläft und so, umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass ihr dabei seid und dass ihr dann zugeschaltet seid quasi. Ihr könnt euch das alles auch anschauen, wer diesen Podcast sehen will bei YouTube und Spotify, da seht ihr dann quasi von Manu und von Horst quasi gerade, wo sie sitzen. Aber es sind stressige Tage bei euch gerade, oder?
Bei uns ist einiges los, ja. Wir sind ja praktisch schon auf dem Sprung eigentlich in den Flieger Richtung USA. weil wir nochmal einen Sohn bekommen. Wir haben ja vor 3 Jahren, also fast genau, tatsächlich auf den Tag genau, dann, wenn unser Sohn geboren wird, wurde unsere Tochter vor 3 Jahren geboren. Und Da sind wir jetzt praktisch schon am Packen. Alles zusammen, ja, suchen und dann geht's los. Tatsächlich heute, also in, ich glaube, wenn die Aufnahme rauskommt, sitzen wir schon in den USA.
Krass, ja. Dann erstmal noch herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall spannend. Ja, und beim Packen haben wir euch quasi jetzt unterbrochen, habe ich eben gesehen.
Hast du gesehen auf Instagram?
Ja, klar. Also wen es dann auch interessiert, die kleine Familie, bald nicht mehr so klein, hat auch eine Instagram-Seite. Sagt ruhig nochmal, wie sie heißt. Aber ihr werdet eh verlinkt, von daher.
Also wir sind auf Instagram zu finden unter To Be Good Dads, geschrieben mit einer Ziffer 2. Und nehmen jetzt tatsächlich auch seit 3 Jahren die Leute und Community mit in das ganze Familiengründungsthema, weil es bei uns nicht so klassisch ist. Wir haben ja jetzt nicht klassisch adoptiert oder eine Pflegschaft gemacht, sondern wir haben ja Leihmutterschaft in den USA gemacht, weil das für uns so der Weg war, der irgendwie am besten gepasst hat. Und dadurch, dass wir damals tatsächlich gar keine Infos darüber gefunden haben im Netz, weil es in Deutschland ja immer noch nicht möglich ist, irgendwie Informationen darüber zu spreaden oder eine Beratung zu engagieren oder so, haben wir gesagt, komm, irgendwie lass uns da mal einen Post dazu machen. Und das ging dann irgendwie leider, ja.
3 Jahre später sind wir hier.
Ja. Aber das ist ja toll. Ich finde es gerade so witzig, weil ihr gerade sagt, oder weil du gerade sagst, klassisch. Wir haben gerade eben schon so ein bisschen mit gefährlichem Halbwissen um uns geschlagen, weil klassisch ist ja ehrlich gesagt erstmal bei Regenbogenfamilien nichts. Ne? Also alles ist ja, zumindest sagen wir mal so, sobald zum Beispiel 2 Männer das Paar sind, dann ist es ein bisschen schwieriger. Bei Frauen gibt es noch ein paar andere Wege. Ne? Geht jetzt gerade über eine Leihmutter zum Beispiel in den USA, aber es gibt ja den ganz, ganz klassischen Weg nicht, weil ja auch Adoption in Deutschland bis heute ja immer noch ein Thema ist, was nicht so easy funktioniert, oder? Ist das jetzt mein gefährliches Halbwissen?
Also es kommt tatsächlich, was wir inzwischen gelernt haben, auf den Sachbearbeiter wirklich an. Also es kommt wirklich auf den einzelnen Menschen an, dem man gegenüber sitzt, ob das jetzt einfach ist oder nicht. Wir kennen inzwischen so viele Regenbogenfamilien, vor allem Papa-Familien, und es gibt beide Seiten immer noch. Also wirklich Leute, die sagen, hey, es wird uns so schwer gemacht. Und es gibt welche, die sagen, es ist halt so einfach, es hat irgendwie ein Jahr gedauert und alles war
erledigt. Oder das Jugendamt ruft die an und sagt, wollt ihr nicht noch, ihr seid die perfekten Eltern, wollt ihr nicht noch ein Kind haben?
Ja, es gibt beides, aber also, ja, bei uns wäre es nicht möglich gewesen in dem Landkreis.
Bundesland ist Bayern, ne?
Genau, wir sind in Bayern.
Kommen da jetzt so ein bisschen die bayerischen Klischees mit raus, dass Bayern das einfach ein bisschen, Bayern weniger liberal ist, Bayern ein bisschen konservativer? Ist es wirklich das?
Also, tatsächlich erleben wir das als Regenbogenfamilie nicht. Ich würde mal behaupten, der Jugendamt-Mitarbeiter würde die Klischees alle zu 100% erfüllen, ja.
Habt ihr jetzt im normalen Leben, so in dem Kindergarten oder sowas, habt ihr das schon erlebt, dass da irgendjemand ein euch jetzt nicht so positiv entgegenkam oder ist das alles komplett akzeptiert? Das sind ja schon Ängste, die viele haben, was das auch mit dem Kind macht vielleicht und so.
Also wir hatten natürlich unsere Bedenken. Ich meine, wir wohnen hier in Bayern auf dem Land mit 400 Leuten. Das ist tatsächlich jetzt im Nachhinein aber ein Vorteil, weil natürlich alle Leute Bescheid wissen und uns kennen. Entsprechend auch alle die Geschichte und die Thematik kennen. Und bisher hatten wir weder in der Spielgruppe damals, wo sie war, noch jetzt auch im Kindergarten, der hochkatholisch ist, überhaupt keine Probleme. Also tatsächlich gar nichts. Ne?
Zumindest vorne rum alles super. Nein, was hinten erzählt wird,
ja, gut, wissen
wir nicht.
Aber irgendwer erzählt ja immer hinterm Rücken irgendwas überein. Also das ist ja
irgendwer schwurbelt immer rum.
Also das wollte ich gerade sagen. Das ist ja egal. Aber das ist, ich finde das, ich weiß da, was ich an eurer Geschichte so schön finde, dass man halt, dass diese Klischees, die man vielleicht hat, ich meine, wir wohnen jetzt in Köln und dann denkt man ja immer, in der Großstadt ist alles möglich und auf dem Land ist alles ganz kompliziert. Dass es eben nicht so ist. Dass man jetzt quasi genau das Gegenteil hört, dass eventuell sogar das vielleicht die bessere Umgebung sogar ist.
Also wir sind ja beide auf dem Land auch groß geworden, haben gesagt, wir haben uns in der Stadt kennengelernt, wir haben in München gewohnt vorher und haben dann vor 7 Jahren beschlossen, okay, Familiengründung und so definitiv auf dem Land und nicht in der Stadt. Deswegen haben wir dann hier Haus gebaut und sind da rausgezogen. Ich denke tatsächlich, dass Weil wir kennen viele Regenbogenfamilien, die wirklich in Berlin oder in Köln oder Hamburg auch Probleme haben. Und ich glaube, dass das halt einfach mit dieser Anonymität dann auch einhergeht, dass natürlich schmeißt man einem Fremden mal schneller irgendwas um die Ohren, wie Leute, denen man wahrscheinlich täglich oder zumindest beim nächsten Dorffest wieder begegnet. Deswegen ist es, glaube ich, schon wirklich angenehmer und auch echt entspannter. Und wir kennen auch viele, die wirklich in dieser, ja, auch Kinder in christlichen Einrichtungen haben oder selber da tatsächlich irgendwie tätig sind oder so. Und das ist super entspannt. Und das hätte ich tatsächlich persönlich gar nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, wir kriegen Probleme hier im Dorfkindergarten, der halt einfach kirchlicher Träger ist. Und die sind ja da doch irgendwie ein bisschen strikter. Aber es ist sehr, sehr, sehr entspannt, harmonisch und ja.
Sehr liberal und sehr zuvorkommend.
Ja, absolut. Also wir werden auch tatsächlich überall mit eingebunden und es wird vorher abgeklärt, ob, weiß ich nicht, wenn der Pfarrer zu Besuch kommt, ob unser Kind da irgendwie mit da sein soll oder nicht. Und das wird auch mit den muslimischen Kindern abgeklärt und so. Also da ist der Kindergarten wirklich super offen und ganz entspannt und ein tatsächlich sehr, sehr cooler Ort für die Kleine auch. Die hat da richtig Bock.
Oh, mega schön. Gibt uns
ein bisschen Freiheit.
Mega schön. Wolltet ihr schon immer Kinder haben? Wir haben nämlich gerade eben darüber diskutiert. Also bei mir ist irgendwie das Gefühl, ich glaube, dass ich... früher hätte ich diese Frage sofort mit Ja beantwortet. Absolutes Ja. Und in den letzten, ich würde mal sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich das bei mir so gewandelt, dass ich glaube, dass ich nicht die richtige Umgebung habe für ein Kind, glaube ich. Und dass das nicht funktionieren würde mit mir. Wobei du mir gerade mal so ein bisschen den Kopf gewaschen hast.
Nee, das war in Bezug auf schlechter oder guter Vater, also ja. Kopf gewaschen. Nee, ich habe nur gesagt, die Umstände müssen stimmen. Und wenn man wirklich ein Kind will und die Umstände stimmen, dann funktioniert das auch. Also vorausgesetzt, man findet dann den richtigen Weg dahin. Hm. Aber man muss sich selber da ja bereit fühlen für.
Wie war das denn bei euch?
War es immer schon klar, dass ihr beiden wolltet oder hat einer den anderen so ein bisschen angesteckt mit der Idee?
Wolltest du schon immer eins?
Ja, haben wir doch geklärt beim ersten Date.
Habt ihr es beim ersten Date geklärt?
Davor. Ja, das war mir, also das war uns anscheinend beiden ganz wichtig. Das war ein Thema beim ersten Date. Kinder und Haus, ja oder nein? Das war, ja. Also ich habe ja auch ursprünglich Erzieher gelernt, weil ich unbedingt was mit Kindern zu tun haben wollte. Und für mich damals, als ich mit 15, 16 wusste, okay, es wird irgendwann ein Mann in meinem Leben sein, war mir klar, Mist, dann gibt es halt keine Kinder. Also mache ich irgendwas mit Kindern beruflich. Das war tatsächlich damals so mein Werdegang, also mein Gedanke und auch mein Werdegang dann wirklich. Und dann war klar, beim Daten wird abgecheckt, Kind und Haus, ja oder nein. Ja, wir sind uns nur noch nicht ganz einig gewesen über die Anzahl.
Aber wäre das ein Ausschlusskriterium für dich gewesen, wenn jetzt gesagt werden würde, Haus vielleicht, aber Kinder nein? Hättest du schon gesagt, okay, du zahlst die Rechnung, ich gehe?
Ja. Ich habe selber gezahlt und wäre gegangen. Also bei mir schon. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir sind halt beide aus Großfamilien.
Ich glaube, ich hätte es noch über mich ergehen lassen und dann geschaut, was die Jahre gebracht hätten.
Okay. Aber das finde ich ja total witzig, dass das dann so... Was hatten wir denn? Hatten wir sowas
ähnliches? Nee, über Kinder auf keinen Fall. Also haben wir auf keinen Fall gesprochen, meine ich.
Nee, wir haben nur nicht geschafft zu essen bei unserem ersten Date.
Nee, bei uns war es ja kurz vor Corona und da waren wir so in den letzten Läden, die da noch offen hatten, deswegen...
Und wir haben am Ende nur einen Tee getrunken, richtig unspektakulär.
Ja, war nur ein Tee-Date.
Aber mit oder ohne Maske?
Noch ohne, ja. Das war wirklich ganz am Anfang, da kam das gerade auf und...
War es nicht sogar das letzte Wochenende, an dem die Restaurants regulär auf hatten? Ich glaube, ja.
Ja, möglich, ja.
Ah, ich glaube, ja.
Das war im März, ne?
Genau.
Zweite Date war dann bei ihm zu Hause, da hat er gekocht.
Das war eine Katastrophe. Aber auch da haben wir nicht über Kinder gesprochen, sondern nur darüber, dass das Essen, das ich gekocht habe, dass das nicht Instagrammable sei und man könne da kein Foto von posten. Das war wirklich, das war sehr enttäuschend.
Ja, aber es hat geschmeckt.
Ich heute noch nicht hin.
Hat ja gereicht.
Aber ich wünschte, es wäre so ich wünschte es nicht, weil so wie es gelaufen ist, alles super. Aber ich finde es mega interessant, dass das so in Anführungsstrichen so konstruktiv bei euch war.
Ich glaube, unser Leben lief immer schon irgendwie effizient, würde ich mal behaupten, ab. Also wir sind schon sehr organisiert, beide verschieden organisiert, aber im Zusammenhang, im Zusammenspiel funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, dadurch hat das halt auch viel Zeit gespart. Ne? Obwohl es tatsächlich, also es war jetzt kein Thema zu sagen in 3 Jahren oder in 5 Jahren, sondern irgendwann, aber das waren halt so die großen Ziele. Haus bauen und oder Haus und Kinder, Familie gründen.
So salopp gesagt, der 5-Jahres-Forecast.
Ja, dann mal kurz länger gesprochen.
Seid ihr auch im Plan geblieben, im 5-Jahres-Plan dann? Oder wurde der Plan...
Nee, gar nicht.
Nee, okay.
Habe ich schon so lange zum Studieren braucht.
Aber das ist ja okay, es ist ja auf jeden Fall okay. Aber jetzt wird es ja spannend die nächsten Wochen. Das müsst ihr uns mal, also ihr müsst uns jetzt mal abholen, wie ihr diesen Kinderwunsch, wie ihr das quasi in Anführungsstrichen gelöst habt.
Der Kinderwunsch, ist, das ist alles wirklich Schlag auf Schlag passiert. Wir hatten bis zum Tag X keine Kenntnis und auch keine Ahnung von dieser kompletten Thematik Leihmutterschaft. Das hat in unserem Universum nicht existiert, dass sowas geht. Man hat bestimmt irgendwo mal mitbekommen, okay, es gibt sowas super shady irgendwo im Osten und unter ganz miserablen Umständen und so weiter. Und das war bestimmt irgendwo in unseren Köpfen drin, aber es war keine Option.
Kopf immer nicht.
Ja, bei dir warst du gar nicht auf dem Schirm. Auf jeden Fall hatten wir uns ums Jugend, also wir waren hier fertig und tatsächlich saßen wir auch genau hier, wo wir jetzt sitzen und haben uns gedacht, so, Haus ist fertig, ist eingerichtet. Dann können wir jetzt ja mit der Kinderplanung loslegen und sind dann auch wirklich Hals über Kopf. Ich hatte einen Termin beim Jugendamt ausgemacht.
Dann sind wir dahin. Das nicht erwarten kannst und sofort durchstartest.
Dann sind wir dahin und dann wurde uns gleich so gesagt, ja, also Jungs, es ist super, dass ihr so jung seid, weil da könnt ihr bestimmt lange warten, weil wir machen hier sowas nicht. Also sowas, das machen sie hier nicht. Und dann sind wir schon mit so einem Hals da raus und haben aber zufällig an diesem Abend darf man Fernsehsendungen nennen? Ja, ne?
Natürlich, alle, ihr dürft alles sagen.
Wir schauen nie Fernsehen, wirklich nie. Also wir schauen mal irgendwie Netflix oder so, aber wir schauen keinen öffentlichen Sender. Und dann haben wir Galileo geguckt und es kam ein Beitrag von 10 Fragen an eine Regenbogenfamilie.
Ah,
Und diese beiden Jungs, die auch 2 Kinder hatten, kannte ich von meinem früheren Ort. Also da, wo ich gewohnt habe, ich hatte mit denen mal zu tun und jetzt aber auch schon seit 10 Jahren nicht mehr. Und es war natürlich dann sofort Handy raus und hey, wir haben euch im Fernsehen gesehen und voll cool und so und ihr habt jetzt Kinder und wir waren auch gerade beim Jugendamt und voll nervig alles und wie hat es bei euch geklappt und so. Und die gemeint, ja, ach, super easy, wir haben Leihmutterschaft gemacht. Und wir haben so, okay, krass, ja, irgendwie, wir haben keine Ahnung, aber können wir mal drüber sprechen? Und es war an dem Mittwoch und an dem Samstag sind wir dann zu denen gefahren, haben 6 Stunden lang, haben die uns alles erzählt und wir saßen einfach da und sind ins Auto eingestiegen und haben uns angeschaut und dann gesagt, okay, das machen wir auch. Und dann sind wir wirklich am Montag losgelaufen. Wir haben die Kontakte bekommen in die USA zur Klinik, zu der Agentur, haben dann mit allen Videocalls gemacht, haben uns um die finanzielle Nummer gekümmert, die ja leider super nervig ist bei dem ganzen Thema. Und ja, keine 4 Monate später hatten wir dann schon Embryonen und kurze Zeit später auch war unsere Leihmutter schwanger. Das hat sich alles sehr überschlagen. Das war sehr emotional, alles sehr, sehr impulsiv und null recherchiert oder informativ irgendwie noch, keine Ahnung, sich Sachen geholt. Es ist dann einfach nur, okay, die beiden haben das gemacht, wir machen das genauso. Und ja, es wusste auch tatsächlich keiner, also auch Familie und so, bis zur, ich glaube, 23., 24. Woche war da niemand involviert.
Ist ja auch nicht schlimm eigentlich. Also.
Weil wir selber nicht so damit umgehen konnten.
Ja, nee, es war für uns einfach so, wir wussten nicht, was sollen wir jetzt sagen? Also die wussten alle, dass wir einen Kinderwunsch haben. Das haben wir natürlich.
Aber was habt ihr denn gesagt? Also wie lief das denn dann ab? Also irgendwann ist ja der Moment da, wo man es mal sagen muss.
Ja, also wir sind dann tatsächlich auch in die USA geflogen, haben gesagt, ja, kurz vor Weihnachten, wir machen noch so einen coolen Urlaub da drüben und ich war ja eh schon irgendwie 12 Jahre nicht mehr in der USA, ich will mal wieder rüber und dann haben wir das gemacht. Und dann war der 23.12. zur Corona-Zeit und man durfte sich ja nicht treffen, also haben wir das so ein bisschen im Geheimen gemacht alle, haben uns mit meinen Geschwistern getroffen und hatten an dem Tag einen riesengroßen Ultraschall in den USA, zu dem wir dann auch live zugeschaltet wurden. Und an diesem Ultraschall wurde das Geschlecht rausgefunden. Und dazu gibt es ein Video, wie wir wirklich dieses iPad oder Handy, nee, es war ein iPad, steht auf dem Kühlschrank meiner Schwester, alle um uns rum. Und da haben wir denen halt gesagt, also wir haben uns einen Videocall und da drüben ist unsere Bauchmama und die ist schwanger in der 23. oder 24. Woche und heute erfahren wir das Geschlecht so.
Ja, krass.
Ja, die sind alle aus allen Wolken gefallen. Und das Witzige war dann, ich habe 4 jüngere Geschwister. 3 weitere haben dann gleich gesagt, okay, wir kriegen auch Kinder nächstes Jahr. Also haben wir jetzt, ja, es war schon cool. Und seine Mama und seine Schwester haben wir dann noch mit Fotos und Briefen abgeholt und haben gesagt, hier, ja,
boah, das sind ist alle informiert ja, ja, und jeder so war halt. Das ist im Prinzip super, eine Gender-Reveal-Party der anderen Art.
Ja, die war wirklich sehr gut. Das hatten wir ja alles nicht. Es war halt Corona. Wir hatten wirklich gar nichts von diesen, was wir jetzt halt alles haben tatsächlich. Und konnten ja auch nicht ins Land rein. Das war für uns am Anfang so ein bisschen ein Schock, weil wir halt uns eigentlich vorgenommen haben, ja, wir fliegen da 4-5 Mal rüber und hängen dann zusammen ab. Und was total die hirnrissige Vorstellung ist, weil ihr Leben geht weiter, auch wenn sie schwanger ist, unser Leben geht weiter, die haben ja alle Berufe und also die leben ein ganz normales Leben, da kann man nicht daneben sitzen und
5-mal rüberfliegen, um am Bauch zu streichen.
Ja,
ist das,
aber das war unser Traum.
Aber ist das finde ich ganz interessant, dass du das gerade sagst, weil ist das seitens einer Leihmutter überhaupt erwünscht? Also, dass man Kontakt zu dem späteren Elternpaar haben will oder soll das anonym sein?
Nee, da ist nichts anonym. Also nur zur Erklärung, die Leihmutter hat mit dem Kind genetisch ja nichts zu tun. Man sucht ja vorher noch eine Eizellenspenderin aus, schifft dann irgendwie sein eigenes biologisches Material in die USA zur Klinik, wie auch immer, oder fliegt halt rüber. Die machen daraus Embryonen, die werden eingefroren und dann sucht die Agentur einem eine passende Leihmutter. Natürlich gibt es sowas wie Business Relationships, machen vor allem aber halt Amis, dass sie sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie Working Mom, ich habe keinen Bock, jetzt schwanger zu werden, such mir meine Leihmutter und Smalltalk und passt schon. Wir haben ihnen aber gesagt, dass wir halt definitiv jemanden wollen, die mit uns in Kontakt sein will und die eher so in die Familie halt mit reinkommt als Best Friend und das haben die halt mehr als erfüllt. Also wir fliegen auch jetzt erstmal zu ihr, bevor wir zu unserer zweiten Wochenmama fliegen. Und wir haben seit diesen 3 Jahren uns gegenseitig besucht. Sie kam öfter hier schon vorbei. Wir waren bei ihr und auch jetzt, fand es auch das zweite Mal, fliegen wir rüber und haben eigentlich weiterhin wöchentlich Kontakt. Also das kommt natürlich ganz drauf an, was beide wollen. Es gibt auch Leihmütter, die sagen, hey, ich will das gern machen, aber ich brauche jetzt nicht mehr wie eine Weihnachtskarte zu oder eine Geburtstagskarte oder whatever. Und das wird halt dann in einem sehr, sehr, sehr ausgeklügelten Matching-Prozess zusammengeführt, je nachdem, was beide Parteien halt sich wünschen. Genau, aber es ist halt schon eine sehr offene und emotionale Sache
alles. Ich dachte immer, dass die Leihmutter dann tatsächlich auch die biologische Mutter des Kindes ist. Das wusste ich gar nicht, dass das nochmal differenziert wird.
Also es ist auch gesetzlich so in die USA vorgeschrieben, dass die Leihmutter nicht genetisch verwandt sein darf mit dem Kind.
Krass. Ist denn Leihmutterschaft in Deutschland gar nicht legal, ne? Also das ist in Deutschland nicht erlaubt.
Nee, aber es ist ja seit 2 Tagen auf dem Tisch. Es wird diskutiert.
Also es wurde irgendwie von der Kommission untersucht und die, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht, altruistische Leihmutterschaft wird diskutiert.
Das ist ja auch ehrlich gesagt, ist es überfällig, ne? Dass das diskutiert wird, weil ich meine, ihr seid nicht die Einzigen und es ist auch nicht nur Regenbogenfamilien, es fliegen einfach verdammt viele Leute ins Ausland, um so den Kinderwunsch zu erfüllen.
Also das hat uns tatsächlich auch extrem schockiert, als wir dann mit der Blauäugigkeit gedacht haben, lass uns mal einen Post darüber machen. Vielleicht finden wir ja ein anderes Paar, dem wir so ein bisschen helfen können, wenn wir dann jetzt ja wissen, wie es geht, dass auf einmal wir über Nacht 10.000 Follower hatten und dann ganz kurze Zeit später 20 und 30 und wir täglich von fast 90% Heteropaaren kontaktiert wurden, vor allem von Frauen, die gesagt haben, hey, ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass das geht, ohne auch eine Adoption anzugrenzen, weil der Prozess ist ja so einfach, dass wir in den USA während der Schwangerschaft als Eltern rechtsgesprochen werden und dadurch wir beide in der Geburtsurkunde stehen, unser Kind amerikanische und deutsche Staatsbürgerschaft hat und wir Deutschland erkennt dieses Urteil an. Also das deutsche Gericht sagt, seit 2017 ist kein Problem, wir erkennen das an und dadurch gibt es keine Adoption und es gibt kein Nichts hinterher. Also man fliegt einfach mit dem Kind aus den USA zurück, jetzt mal so einfach gesprochen, und kann hier sein Leben leben. Es sind keine Ämter involviert und nichts. Und das hat uns so krass schockiert, dass diese Frauen, die ja wirklich so oft so schlimme Kinderwunschbehandlungen hinter sich haben, über mehrere Jahre ja auch, diese Informationen gar nicht hatten, dass es diesen Weg geben würde. Und das ist schon krass. Also das ist schon, deswegen ist diese ganze Diskussion mehr als überfällig, dass das Thema mal auf den Tisch kommt.
Aber warum ist das eigentlich so in Deutschland? Ich meine, alle Länder, nicht alle, aber viele Länder drumherum gehen damit weitaus liberaler um. Warum ist in Deutschland das noch so strikt? Also wenn ich mir überlege, wie lange diskutiert worden ist, ob jetzt queere Familien Kinder adoptieren dürfen oder nicht und so, das geht ja noch, ich erinnere mich noch, das war noch zu Guido Westerwelle Zeiten, war das ein Thema sogar. Also da war es, wo es hieß, wir haben jetzt endlich einen schwulen Außenminister, aber adoptieren dürfen queere Familien oder Paare immer noch nicht. Also das ist ja, ich verstehe nicht, warum Deutschland sich damit so schwer tut.
Es sind ja so viele Gesetze, die überall die Sachen blockieren. Ne? Allein schon die Tatsache, dass ja nur die Mutter ist, aus der das Kind rauskommt, egal ob die genetisch verbunden sind oder nicht. Also da geht, und dann geht es ja noch weiter zurück bis zum Embryonenschutzgesetz und so weiter. Man darf ja auch nicht mal irgendwie diese Embryonen- oder Eizellenspende machen. Das ist ja schon ein Thema, wo alle ins Ausland gehen müssen damit.
Ich glaube, da ist Deutschland ein viel zu unemotionaler, riesiger Apparat, um sowas schnell zu ändern. Da drehen sich alle im Kreis und der eine ist sich nicht sicher und dann lassen wir es doch lieber liegen. Ja. Das sind andere Länder einfach schneller, effizienter und emotionaler unterwegs.
Aber genau darum ist es ja so schön, was ihr macht. Dadurch, dass ihr ja, du hast es ja gerade eben erzählt, dass ihr über Nacht auf einmal waren da 10.000 Follower und alle wollten wissen, wie ist das jetzt gewesen, wie waren die Bedingungen, dass ihr das quasi ausstellt und zeigt, so sieht's aus. Und so sieht das Leben aus, wenn man zwei Papas hat. Und es ist, also es wirkt oft entspannt, es wirkt auf jeden Fall liebevoll, es wirkt einfach, als ob alles seine Wege geht, die es gehen muss. Und das finde ich an eurem Profil so toll.
Dankeschön. Es ist safe nicht entspannt. Liebevoll ja, entspannt nicht.
Naja, ist auf Instagram immer
aber
so.
Aber das liegt ja nicht an der Kombination, das liegt einfach, Kindererziehung ist nicht entspannt.
Man zeigt auf Instagram immer nur die besten Seiten, deswegen, das ist ganz normal. Aber da zeigt man wieder, wie wichtig Sichtbarkeit ist, auch zu dem Thema dann. Also da kommen jetzt natürlich wieder viele, warum müssen die uns ihr Familienleben aufs Brot schmieren und sowas. Ne? Das ist ja in jede Richtung geht das, ja. Deswegen, aber trotzdem sieht man ja, euer Profil ist ja da sehr erfolgreich und daran sieht man ja, dass es die Menschen tatsächlich interessiert. Also und auf Instagram ist ja der Hass gar zum Glück noch nicht so groß wie auf anderen Plattformen, deswegen
Aber Hass, in Anführungsstrichen Hass, also das Wort Hass ist nur ein Stichwortgeber, aber ich finde es ganz interessant, wie wird denn eure Tochter zum Beispiel damit konfrontiert, dass sie zwei Papas hat? Gibt es das im Kindergarten zum Beispiel oder im Umfeld, Freundinnen, Freunde, gibt es da so einen Austausch? Das kriegt ihr doch sicherlich mit.
Ja, also es ist tatsächlich so, also zum Thema Hass und Netz und Instagram, wir haben uns ja generell dafür entschieden, sie nicht zu zeigen und ihren Namen nicht zu preiszugeben, einfach aus tatsächlich natürlich ihrem Schutz gegenüber, aber auch ganz viel unserem Schutz, weil wir halt schon Schiss hatten, dass uns Nachrichten dann auch wirklich emotional berühren, die unter die Gürtellinie gehen, wenn die Person beispielsweise ihren Namen wissen würde. Das wäre für uns einfach super schlimm. Deswegen haben wir gesagt, das hat da einfach nichts zu suchen. Das ist schon mal dieser Schutz, den wir versuchen, im Netz zu geben. Natürlich noch mit ganz vielen anderen Mechanismen, was unseren Wohnort betrifft, was wirklich auch das Zeigen vom ganzen Haus und so weiter betrifft. Und im Real Life ist es so, dass wir uns von Anfang an gesagt haben, wir möchten, dass sie genau weiß, wieso sie bei uns ist, wie sie zu uns gekommen ist. Und dass sie nie von Fragen konfrontiert werden kann, auf die sie keine Antwort hat. Weil ich glaube, dass das ein ganz schwerer Vertrauensmissbrauch uns gegenüber wäre, wenn sie das nicht beantworten könnte. Und es ist tatsächlich total witzig, weil wir erziehen ja auch bilingual. Also wir sprechen Deutsch und Englisch. Also ich spreche nur Englisch mit ihr und Manu spricht nur Deutsch. Und dementsprechend hat sie sich auch Papa und Daddy ausgesucht.
Na, okay, das ist ja einfach dann.
Ja, genau. Und das Witzige ist, wenn halt jemand sagt, da drüben ist sie und das sind die zwei Papas, dann sagt sie, nein, das sind sie nicht, ich habe nicht zwei Papas, ich habe Papa und Daddy. Und meistens kommt doch, ich habe noch einen Hund. Das ist so ihre Familie halt, ihre Kombi. Seit Monaten erzählt sie natürlich, dass sie auch noch einen Bruder kriegt. Aber sie steht da super fest im Leben und da kommt vom Außen gerade nichts ran. Also die weiß genau, wer sie ist. Sie weiß auch, dass sie eine Bauchmama hat. Sie weiß auch, wie die heißt. Und die telefonieren ja auch zusammen. Ist total süß immer, weil sie gerade jetzt, wenn wir öfter mit unserer zweiten Bauchmama telefoniert haben, also mit der Bauchmama und Leihmutter von ihrem Bruder, hat sie hinterher gesagt, ja, können wir die Marquesa anrufen? Das ist ihre Bauchmama. Und also sie hat es völlig verstanden, wie das funktioniert. Und ja, das ist für uns halt einfach mega schön zu sehen, dass sie da auch so eine Sicherheit hat und damit einfach klarkommt und sich auch hinstellen kann und so, ja, nee, so sieht's aus. Ich habe nicht zwei Papas, sondern ich habe Papa
und Daddy.
Und Daddy.
Jetzt verstehe ich auch das Bilinguale, weil das hatten wir uns anfangs gefragt, ne? Warum ihr, also ich finde es erstmal großartig, dass ihr bilingual erzieht.
Also nee, das haben wir uns ja schon gedacht, also das bietet sich ja dann an.
Ach so, nee, ich habe da soweit gar nicht gedacht, dass es auch,
aber
ich meine...
Wie es funktioniert, aber mir ist aufgefallen schon in den Storys und Videos, wer Englisch, wer Deutsch spricht und so, das ist mir schon aufgefallen.
Aber es ist natürlich total schlau, gerade wenn eure Tochter die amerikanische Staatsbürgerschaft auch hat, ist es natürlich total klug, weil das macht ja auch... Ja, so, also ganz sachlich, aber ihr habt ja gesagt, beziehungsweise du, Horst, du hast es ja gesagt, dass du immer schon sehr rational rangehst an die Sache und sehr effizient. Ich meine, das macht natürlich auch für die spätere berufliche Entwicklung natürlich ganz viel auf, wenn man sagen kann, du kannst in Deutschland studieren, du kannst aber auch in den USA studieren, du kannst das, du kannst aber auch in, ne? Das ist natürlich total toll. Also ich finde das, ja, hätte ich mal meiner sachsen-anhaltinischen Mutter mal gesagt, mach das mal so. Naja, ist nicht so passiert.
Finde ich ganz gut, dass sie halt keine Fragen, dass da keine Fragen offen sind, dass sie sicher antworten kann. Sobald da eine Unsicherheit nämlich kommt, das ist richtig, wenn man so drüber nachdenkt, sobald man unsicher wird, dann denkt man auch drüber nach, irgendwas stimmt ja da nicht. Aber wenn sie dann schon
ja,
so...
Genau.
So,
und man macht sich halt angreifbar.
Ja, genau. Wenn sie da so offensiv dann auch antworten kann, das ist ja super. Also geht ja gar nicht besser. Dann ist sie auch schon weiter als viele andere, ne, in solchen Themen sowieso.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, das sind viele Kinder und Jugend. Also die Gedanken, die sich oft, würde ich mal sagen, eher konservative Erwachsene machen, die machen sich Kinder gar nicht so, oder?
Absolut gar nicht. Das kriegen wir auch mit. Wir hatten natürlich super viele Bedenken jetzt im Kindergarten, weil in der Spielgruppe war das so, da waren wir halt noch viel mit drinnen, da waren wir mit dabei, da konnten wir die Sache ein bisschen begleiten. Und im Kindergarten ist es ja wirklich so, du gibst das Kind ab und dann ist sie halt da die nächsten 3, 4, 5, 6 Stunden. Und natürlich haben wir auch mit den ErzieherInnen vorher geredet und gesagt, hey, wir stellen Bücher zur Verfügung, wie auch immer. Und die haben gesagt, ach, ist alles total entspannt, das regelt sich schon. Und genauso ist es halt. Es ist eher für die anderen Kinder halt jetzt super spannend, wenn wir sie abholen oder wenn wir sie bringen, weil die das dann einfach direkt erzählen. So, nein, die hat zwei Papas. Und dann dreht sie sich immer um und sagt, nein, ich habe keine zwei Papas, Papa und Daddy. Und für die Kinder ist es aber super spannend. Und was wir jetzt mitgekriegt haben aus der Nachbarschaft, ist auch, dass jetzt ganz viel gespielt wird, Mädchen um Mädchen geht, und Junge geht und so. Also das eher so, dass wir eigentlich da noch was mit reinbringen, anstatt dass irgendwie irgendwo was versucht wird abzuhalten. Und das ist halt schon cool. Wir haben tatsächlich auch hier mit einer Mama in der Nachbarschaft mal vor zwei, drei Jahren, ja, kurz bevor sie, oder als sie gekommen war, kurz nachdem wir wieder zurück waren aus den USA, hat sie gemeint, das ist für sie so eine Bereicherung, hier zu leben mit uns als Nachbarn, weil ihre Kinder einfach so weltoffen aufwachsen, hier mitten im bayerischen Land. Weil natürlich war das Thema zu Hause, ja, wo kommt jetzt die Kleine her, warum waren die jetzt so lange weg? Und wir haben ja einen richtig guten Anschluss zu den Nachbarn. Und das war uns gar nicht so bewusst, dass natürlich wir da so ein bisschen dazu beitragen, dass ja auch die Kinder einfach ganz anders hier in der Umgebung aufwachsen. Und das ist für uns halt schon schön und halt auch so ein bisschen Hoffnung zu sagen, okay, wenn die Kinder wirklich von klein auf mit Homosexualität konfrontiert werden und mit Kindern aus gleichgeschlechtlicher Ehe und so weiter, dass sie halt vielleicht mit einem entspannteren Weltbild aufwachsen, wie jetzt anonym irgendwo in der Großstadt, wo das halt nicht Thema ist. Ne?
Ja, Kinder sind halt auch meistens gar nicht das Problem, sondern es sind ja meistens die Kinder, die es dann von den Eltern nochmal gesagt bekommen, sag mal, das Mädchen hat zwei Väter, irgendwas stimmt ja da nicht. Und dann kommen die Kinder ja erst auf den Trichter, ja, da muss ja irgendwas nicht stimmen. Also normalerweise regeln Kinder, je jünger sie sind, umso besser, dann regeln die das unter sich. Und dann kommen vielleicht mal Fragen, aber dann wird, dann erklären die sich das gegenseitig und dann ist das ja erledigt. Also das hat man ja auch schon öfter gehört, dass ja, das Schlimme sind die Erwachsenen dann.
Ja, absolut.
Ganz oft.
Ach man, diese doofen Erwachsenen.
Leider ja.
Wenn noch, wie war dieser Herbert Grönemeyer-Song mal, gibt den Kindern das Kommando? Ne, manchmal wäre das gar nicht mal so verkehrt, wenn man ja den Kindern das Kommando geben würde. Aber jetzt wird ja bei euch das Haus größer, es kommt noch jemand. Ihr habt ja gerade eben schon verraten.
Das Haus wird nicht größer, ja, es wird nur voller.
Es wird voller. Ihr habt ja gerade eben schon verraten, dass eure Tochter einen Bruder bekommt. Wann genau, also ihr seid jetzt quasi in dem Moment, wo wir das ausstrahlen und posten, seid ihr schon unterwegs. Wie lange ist man denn dann in den USA vor Ort?
Naja, das, also im besten Fall kommt man so 2 Wochen vor der geplanten Geburt ins Land, damit man schon mal im Land ist, falls es ja dann doch irgendwie eher losgehen sollte. Bei uns ist es jetzt wie beim ersten Mal auch ein geplanter Kaiserschnitt, weil das medizinisch einfach von der Bauchmama halt notwendig ist. Aber trotzdem könnte es ja theoretisch jederzeit auch eher losgehen. Und dann hatten wir beim ersten Mal ziemlich genau 3 Wochen nach der Geburt sind wir zurückgeflogen. Da hatten wir dann das Go vom Arzt und auch alle Unterlagen und Pässe beisammen und so haben wir dieses Mal geplant, aber das ist natürlich flexibel hinten raus.
Ne? Ich glaube, eine Woche haben wir noch dran gehängt dieses Mal. Vier Wochen.
Ah ja, 4 Wochen sind wir dieses Mal, ja. Ja, also an sich, wenn alles gut läuft, ist man gleich wieder zurück und viele schreiben uns immer oder fragen immer, ja, sie hätten riesen Respekt mit einem Neugeborenen zu fliegen. Wir können berichten, das war der entspannteste Flug, den wir jemals hatten. Es war nie wieder so entspannt wie mit einem Baby, weil die hat einfach geschlafen die ganze Zeit.
Ja, ja. Und wenn sie dann ein bisschen größer werden, dann wird es eher das Problem. Also nicht nur bei Neugeborenen, ja, sondern wenn man so ein bisschen 1-2 Jahre alt ist, weil man nämlich als Kind dann schon weiß, dass man Einfluss auf die Eltern hat. Und wenn es einem im Flugzeug nicht gefällt, dass man dann, wenn man so ein bisschen das auch laut macht, dass man dann auch anders behandelt wird. Ich glaube, dass es dann in die Richtung geht, erst.
Wir hatten auch mal sehr schlimme Flüge. Ja. Da hat die dann gecheckt, dass sie uns in der Hand hat. Und es war Horror.
Es war wirklich Horror für alle. Ja. Also ich bin bei sowas total entspannt, er nicht. Und natürlich die Leute außenrum auch nicht. Aber
ich würde dann am liebsten in die Business Class verschwinden und die einfach stehen lassen.
Ja, ich kann das nachvollziehen, weil es ist ja das Schlimme. Es ist ja für alle unangenehm, weil die Eltern denken, dass alle drumherum das schlimm finden. Es gibt auch Leute, die sowas blöd finden drumherum, aber eigentlich sind es gar nicht so viele. Aber die drumherum sind, dann denken, oh Gott, jetzt denken die Eltern, es ist alles schlimm. Also alle denken, es ist schlimm. Eigentlich müsste in so einer Situation im Flugzeug einfach jemand aufstehen und sagen, ich weiß, hier schreit gerade ein Kind, aber wir sind doch eigentlich alle halbwegs entspannt, oder? Ja, okay. Und dann ist Ruhe.
So nach dem Motto, so schlimm ist es nicht. Ja, genau. Entspannt euch.
So wäre es, glaube ich, ideal. Aber es passiert natürlich nicht.
Wir wissen aus erster Hand, dass es auch viele gibt, für die es schlimm ist, weil wir hatten auch einen doofen Kommentar schon im Flieger.
Ja, tatsächlich
im Flieger. Wo wir von Berlin zurückgeflogen sind und unsere Tochter hat gebrüllt, weil sie einfach schlecht drauf war und dann kam von...
War das zwei Reihen weiter vorne?
Ja, irgendwelche Männer, die gesagt haben, ja, das passiert halt, wenn die Väter ohne Mutter reisen.
Ja. Ja, und das ist für mich immer gefundenes Fressen. Da kann ich richtig, richtig aufblühen.
Also gehst du dann wirklich frontal und sagst, hört mal zu?
Also in dem Moment tatsächlich nicht, weil ich sie hatte. Und wir damals, also machen wir heute auch, aber meistens haben wir sie heute nicht mehr dabei oder können sie mal kurz wegschicken, hatte ich sie auf dem Arm und da war sie gerade im Mittelpunkt. Aber ja, da bin ich sehr frontal da. Es ist auch, also auch auf Instagram habe ich da null Toleranz. Da, die Blockierliste ist sehr lang von Leuten, die sich da ein Ticket drauf gesichert haben. Da bin ich ganz, ganz strikt. Also das ist für mich, ich finde das auch, also ich gehe auch an Schulen und halte dort Vorträge zum Thema Social Media und was für Gefahren da lauern und habe Gott sei Dank ganz viele tolle Eltern, die sich wirklich an die Schulleitungen immer rantreten und sagen, hey, hier, der bietet sowas an, bitte hol ihn zu uns in die Klasse. Und auch da, natürlich ist es da, dass es gerade wenn es so Richtung 8. Klasse geht, die so ein bisschen weniger Hemmschwelle haben und uns dann schon auch mal Nachrichten hinterher schicken oder auch während den Workshops Nachrichten schicken und das bei dem einen oder anderen einfach auch schon zur Strafanzeige geführt hat, weil auch da die Lehrer tatsächlich null Toleranz haben. Und da bin ich auch voll dabei, dass wenn jemand sich schon in dem Jugend- oder vom Kind zum jugendlichen Alter einem fremden, erwachsenen Mann gegenüber traut, wirklich Sachen zu schreiben, die einfach auch zur Strafanzeige führen können, dann muss sowas unterbrochen werden, weil wo soll das hinführen? Und da bin ich wirklich, da habe ich null Toleranz bei sowas.
Dieser Mülleimer-Internet, so nenne ich es mal so, der Mülleimer-Internet, der ist ja, die Leute, die reinwerfen, denken, der ist unendlich groß, aber die, die empfangen, merken, der ist nicht so groß. Und da sofort eine Barriere zu setzen, finde ich absolut richtig. Und das tut man eigentlich viel zu selten. Also ich weiß nicht, also wir kriegen auch, eigentlich ist alles gut, wir kriegen nicht so viele blöde Nachrichten, aber es gibt schon blöde Nachrichten, wo man dann am Ende einfach sagt, ja okay, die lösche ich jetzt oder die blockiere ich nicht, die blockiere ich, anstatt dass man eigentlich den Weg geht und sagt, nee, bringe ich eigentlich zur Anzeige.
Ja, zur Anzeige. Aber was man nicht machen muss, ist diskutieren tatsächlich. Also finde ich, weil es sind so viele, die es einfach trotzdem nicht verstehen. Also da kann man sich kaputt reden und das kostet die eigene Energie, die eigene Zeit, die man wesentlich besser investieren kann. Deswegen ganz oft am besten gar nicht, wenn es zu blöd ist und man merkt, da hat jemand überhaupt keine, also der lässt jemand überhaupt nicht mit sich reden oder so, dann ignoriere ich das. Also jetzt, aber wie gesagt, das hält sich noch in Grenzen. Bei uns ist es jetzt nicht so schlimm. Also mir geben wir da aber auch relativ wenig Futter, deswegen.
Aber ich kann natürlich es bei euch letztendlich auch, weil du gerade gesagt hast, Horst, ihr quasi behaltet quasi andersrum. Euer Kind ist nicht im Netz zu sehen, das Gesicht ist nicht zu erkennen, der Name wird nicht preisgegeben, aber trotzdem gibt man ja trotzdem immer noch genug Futter für Idioten. Ne? Also ich glaube, man kann gar nicht, es geht gar nicht zu wenig Futter zu geben, das geht nicht.
Ich will gar nicht wissen, wie viele blöde Nachrichten da kommen, kann ich mir vorstellen.
Also tatsächlich ist es sehr, sehr, sehr gering bei uns. Also wirklich, es ist sehr gering. Auch im Austausch mit anderen Regenbogenfamilien haben wir verhältnismäßig wirklich sehr wenig Kommentare oder auch Nachrichten, die einfach dumm sind, obwohl die Reichweite ja doch relativ hoch ist und auch außerhalb unserer Community stattfindet. Also wir sind ja auf verschiedenen Fernsehformaten auch immer wieder mal zu sehen oder gewisse Content-Pieces gehen halt viral. Selbst da ist wirklich der Hass oder auch die negative Stimmung sehr, 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 sehr gering. Also das müssen wir schon sagen, dass das tatsächlich sehr gut ist. Ist halt immer ein bisschen schade, wenn man die Sachen dann eigentlich aufgreift und man kriegt am Tag aber 100 positive Nachrichten und herzt es einfach nur so durch und denkt sich, ach ja, cool und gibt dann auch noch den Leuten Aufmerksamkeit, die es eigentlich nicht verdient hatten. Ne? Aber manchmal ist das halt schon so, dass sie sagen, okay, pass auf, für euch ist es, weil viele können das dann immer nicht glauben, dass solche Nachrichten noch unterwegs sind oder dass auch solche Leute noch unterwegs sind, die wirklich diese komischen Weltanschauungen haben. Und deswegen greifen wir es dann doch mal immer wieder mal auf und sagen, hey, übrigens ist es immer noch nicht, wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Und das machen wir natürlich viel verstärkter, seit halt die Kleine da ist, weil wir natürlich wollen, dass die in einem anderen Umfeld dann groß wird und ja, sich nicht irgendwo noch rechtfertigen muss oder für irgendwelche Rechte da kämpfen muss.
Oft denke ich so, wenn Anführungsstrichen in einer Gesellschaft, in der Regenbogenfamilien immer noch etwas Besonderes sind, den Schritt macht, dass der automatisch damit kämpfen muss, sehr viel Gegenwind zu bekommen. Und wenn ich euer Beispiel höre, ja, es gab Gegenwind, aber der ist verhältnismäßig wenig, finde ich, macht das einfach Hoffnung. Vielleicht habe ich jetzt doch nochmal Lust bekommen.
Ja, kann man ja nochmal drüber sprechen.
Ja, aber ich finde es einfach, ihr seid also einfach ein tolles Beispiel.
Was halt schon so ist, ne, wenn man, also das haben wir auch gemerkt, das merken wir jetzt auch noch mal wieder, wenn man den Partner, wenn du sagst, ja, du überlegst es dir nochmal so, wenn man den Partner als Elternteil wahrnimmt oder als Vater seines Kindes, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist wirklich, das ist verrückt, weil ich meine, wir kannten uns bis zur Geburt, wie viele Jahre?
10. Müsst du mich testen?
Jetzt müsst ihr die gleiche Zahl sagen unbedingt. Ja. Das ist ganz wichtig.
10 Jahre kannten wir uns fast auf den Tag genau, als sie geboren wurde. Und trotzdem, ab dem Tag war es nochmal wirklich ein kompletter Change und nochmal so krass. Okay, also wenn du den Partner dann auch nochmal als Elternteil erlebst und wie der einfach mit Kindern umgeht und mit dem Baby und dieses Zusammenleben und Zusammenspiel und so, das ist nochmal eine komplett andere Nummer, die tatsächlich sehr schön ist bei uns. Ja. Und jetzt sind wir nochmal mittendrin.
Und wenn man dann natürlich, egal wie stressig es auch immer sein kann, Eltern zu sein. Und wenn die dann irgendeinen Quatsch macht oder kommt und dich umarmt oder abbusselt, dann einfach...
Ja, hacken. Dann ist alles wieder gut.
Man merkt es euch auf jeden Fall beiden an, dass da was strahlt in euch. Und ich glaube, das ist, jetzt komme ich mit einem richtig schiesigen Wort. Ich glaube, das ist, oh Gott, ich glaube, das ist Familienglück.
Na, das geht ja. Aber noch. Das kann man noch echt sagen. Also, das ist noch ein schönes Wort.
Das ist schön.
Ich habe jetzt mit Schlimmerem gerechnet.
Ja. Hast du denn gerechnet?
Weiß ich nicht.
Also nein, aber ich meine, das strahlt aus euch heraus und das finde ich ist einfach vorbildhaft. Und ja, wer euch folgen will, in unseren Shownotes ist alles verlinkt. Und nicht nur will, sondern man sollte euch dann folgen. Und dann wird es auch spannend sein, wenn, wie du gerade eben schon gesagt hast, das Haus wird nicht größer, aber es wird voller. Wenn das Haus dann voller wird.
Es wird voller. Ja, aber ganz kurze Frage noch zum Schluss bei euch. Was ist denn Stand Hochzeitsplanung?
Oh, Alter, das sagst du mal. Wie ist
Lieblingsthema. Es ist noch viel zu tun. Es ist noch sehr also viel
besser geworden. Ich glaube, du bist beruhigter, weil wir hatten am Wochenende so eine Art großes Kick-Off-Meeting. Jetzt sind wir witzigerweise schon in der Hochzeitsabteilung. Ne? Wir hatten ein großes Kick-Off-Meeting, auch mit unseren Trauzeugen. Haben Aufgaben, also die haben ihre Aufgaben definiert, wir haben, was wir alles machen müssen, wir haben inzwischen große Listen und ich glaube, allein dieser Move, der hat dich schon etwas beruhigt, oder?
Also ich würde gern abhaken, ja. So ein paar Punkte auf der Liste abhaken, würde mich mehr beruhigen, aber okay, es langsam geht's los mit der heißen Phase dann.
Mhm. Und ich glaube, wir haben ja echt noch ein paar Monate und ich glaube, das ist auch alles voll okay. Ich bin, was das angeht, entspannter, wie du schon siehst oder wie ihr schon seht. Mitch ist da per se etwas gehetzter, in Anführungsstrichen.
Naja, ich will halt nichts dem Zufall überlassen, aber ist okay. Ich lasse mich da überraschen, wann es denn richtig losgeht.
Ja.
Mal sehen, ja. Aber da...
Ich kann dir sagen, du kannst nicht alles kontrollieren, was im Tag passieren wird.
Aber das ist doch schön, oder? Ich finde den Gedanken schön, dass man nicht alles kontrollieren kann, was passiert.
An der Hochzeit also, selbst, ja. Oder was? Nee, das sowieso nicht. Ach, davon gehe ich auch nicht aus. Aber so in der Vorplanung, also wenn ich es alleine entscheiden würde, dann wäre ich schon weiter.
Was?
Ja.
Was hättest du denn schon erledigt von dem auf der Liste? Ist doch gar nichts, was du schon hättest erledigen können. Wir haben doch schon total viel erlebt.
Fangen wir nicht an.
Also wir haben eine Location, wir haben auch das Personal ist gesettet. Ne? Also es ist also Personal im Sinne von, also eigentlich alle, die irgendwas zu tun haben, wissen schon, dass sie, das haben wir gefragt und haben uns sehr gefreut, dass die Leute dabei sind und so. Also wir haben schon sehr, sehr viel.
Dann haben wir sehr, sehr viel.
Was haben wir denn noch nicht, was dich nervös macht?
Alles müssen wir noch planen. Also ich sag ja, das wird jetzt zu weit führen, wenn ich jetzt hier. Ich will jetzt nicht so viel hier raushauen. Wir müssen ja noch was übrig lassen für unsere.
Wir haben das noch nicht geklärt.
Auch nicht, das ist auch wichtig. Die Leute sollen satt werden.
Ja, das ist wichtig.
Ja.
Definitiv.
Ja. Also sagen wir mal so, wir können noch.
Das ist die Location, oder?
Genau, die Location stand auch als allererst.
Dann der DJ, der stand auch ziemlich an zweiter Stelle direkt. Genau.
Also darum, das ist alles cool und letztendlich, also ich kann gut schlafen im Moment, was das angeht.
Okay, gut.
Das beruhigt mich.
Mit Strand noch vom Hollerbusch, der irgendwo in der Gegend rumwächst.
Ja, ja, ja. Wobei auch da, wir haben uns das nochmal angeschaut, diese Location und das Buschproblem. Und das Buschproblem fandst du jetzt gar nicht mehr so schlimm, oder?
Das Buschproblem, das einzige Problem bleibt, ist alles gut.
So. Nein, aber an sich, es geht seinen Weg, glaube ich. Und ja, ich bin guter Ding. Ich bin, glaube ich, etwas zweckoptimistischer als du. Aber es wird ein schöner Tag werden, das steht fest.
Da gehe ich auch davon aus.
Oh, das mit Sicherheit.
Ja, ja.
Es wird schön, aber es war eine schöne Abwechslung, jetzt mit euch mal zu quatschen. Auch wenn wir nicht am Dachboden sitzen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe ja auch einmal gehört, dass ihr, ihr überlegt habt, man kann euch buchen. Also wir haben hier noch einen Hühnerstall.
Hühnerstall, ja, ist auch mal was Neues.
Hühnerstall-Revue.
Hühnerstall.
Na, wenn Bayern mal wieder auf der Liste ist, dann kommen wir vorbei.
Ja, das macht ihr unbedingt. Wir haben auch einen Whirlpool hier oder ein Spielhaus. Also wir hätten genügend Locations, um einen coolen Podcast
aufzunehmen. Also für Whirlpool ist zu viel Elektronik. Ich glaube, das verträgt sich nicht.
Ja, das ist super. Dann seid ihr genau mittendrin. Machen ihr werdet doch sofort mit eingespannt, kann ich euch sagen. Entweder von uns oder von ihr.
guten Flug. Wir drücken euch die Daumen, dass alles so klappt, wie es geplant ist, wie es soll. Aber da sollte schon nichts schief gehen. Und ja, wir werden eh alles verfolgen.
Ja.
Also was ihr teilen wollt zumindest, werden wir uns dann auch angucken.
Viel Spaß bei der Kinderplanungsdiskussion.
Die passiert jetzt gleich im Anschluss.
Das war mir klar.
Wir sind gespannt.
3, 2, 1. Du bist auf Sendung.
Das war spannend.
Das war total spannend. Das ich fand es aber nicht nur spannend, ich fand es auch inspirierend.
Ja, also das hat einen schon gepackt. So, und das total. Thema, das packt einen, finde ich. Also man merkt das schon. Da fehlen einem so ein bisschen auch die Worte danach.
Fandest du, dass ich da zu überemotional bin, wenn ich sage, dass die beiden so ein Familienglück ausstrahlen?
Nein, das stimmt wirklich. Sie strahlen das aus, dass sie sehr glücklich sind. Und ja, das merkt man schon. Das kommt auch rüber, auch auf deren Instagram-Profil, dass ich mir die letzten Tage öfter mal angesehen habe. Nee, hast du nicht.
Sehr gut, okay, weil es hat mich wirklich, also am Ende, also nicht nur am Ende, sondern mich, diese Geschichte an sich, weil man ja auch immer so ein bisschen auf sich selbst referiert und überlegt, wie gehe ich damit um oder wie wäre ich umgegangen und so, das hat mich schon gerührt, so, also ich finde das schon toll.
Das Einzige, was ich im Kopf hatte, als du angefangen hast, jetzt kurz vor Schluss.
Jetzt kommt's.
Meine Mutter hört hier zu.
Ja.
Ja, da schlägt das Herz in der Brust.
Ach so, oh Gott.
Wenn du von Kindern sprichst.
Ja, ist bei meiner Mutter genau dasselbe.
Ja, man weiß noch nicht, was passiert. Also Muttis, an euch, wir gucken mal.
Also, im Moment gibt es genug zu tun mit dem vierpfotigen Kind hier im Haushalt, ja. Mit dem haarigen Kind. Und tatsächlich, du siehst ja auch, die beiden haben ein Haus. Die beiden haben sich, auch wenn es dann schlagartig ging, aber irgendwie von Anfang an schon mit diesem Thema befasst. Das haben wir beide ja so nicht.
Deswegen sage ich erstmal dieses Jahr
richtig
über die Bühne bringen und dann.
Aber waren auch gut, da haben sie uns, also gerade der Horst, dann hat er am Ende uns nochmal an die Hochzeitspläne erinnert. Ne? Gab es ja. So ein bisschen Hochzeitsrubrik hier in der Dachbodenrevue, obwohl das gar nicht geplant war.
Das stimmt. Ja, und ich hoffe, dass sich möglichst viele dann auch diesen Podcast.
Ja.
Jetzt muss ich sagen, angehört haben, weil wir ja am Ende sind.
Ja.
Und dass wir mit diesem Thema auch ein paar Leute erreichen und erreicht haben. Fall. Vielleicht auch ein bisschen
schon.
Geholfen haben, inspiriert haben, wie auch immer.
Wir haben im Prinzip indirekt Arbeit zu Horst und Manu rübergeschoben.
Stimmt.
Weil wenn jetzt noch mehr Menschen sich bei
da
den beiden melden.
Dann bei denen auf dem Profil.
Da wird noch mehr nachgefragt. Aber auch ich wusste das nicht. Und ich finde es total spannend und habe viel gelernt. Wenn ihr viel gelernt habt, dann schreibt es uns gerne. Instagram als Direct Message. Wir haben in dieser Woche leider das Telegram auslassen müssen. Einfach aus Zeitgründen. Nächste Woche dann, wenn ihr dabei sein wollt, unsere Nachricht schreiben wollt, die dann auch hier in der Dachbodenrevue ausgestrahlt wird. Eine Voice Message tut das dann am besten Instagram Direct Message.
Ja, würde uns sehr freuen. Und alles andere, wie immer, wie gehabt.
Meinst du jetzt abonnieren, liken, weitersagen, bewerten?
Liken, abonnieren, was es alles so gibt.
Abonnieren, liken, bewerten, weitersagen.
Ja, und gerne teilen.
Ja.
Auch gerade mit diesem Regenbogenfamilienthema, damit es möglichst viele Leute sehen und ja, vielleicht auch so ein paar Informationen dann daraus ziehen können.
Also richtig schön. Heute falle ich ins Bett und bin so richtig glücklich.
So. Aber erstmal müssen wir noch was essen und mit dem Hund raus.
Ja, das jetzt. Also in dem Sinne, bis zur nächsten Woche und dann gibt's eine neue Dachbodenrevue am Montag.
Ja, dann gucken wir mal, was uns da wieder erwartet. Das ist ja eine richtig bunte Tüte hier. Bis dahin.
Was kommt.
Macht's gut.
Tschüss.
Danke, dass ihr heute die Dachbodenrevue besucht habt. Ihr, das Publikum, wart wieder wundervoll. Hört wieder rein, denn etwas Revue muss sein. Neue Folgen immer montags in deiner Podcast-App. Und jetzt Vorhang zu.